Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
Heute mit Kai Wessler. Richard III. Von William Shakespeare ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Im Vorfeld der Premiere hatte ich bei der Matinee die Gelegenheit, mit der Regisseurin Katharina Sokolova und dem Dirigenten Benjamin Bale über diese Produktion zu sprechen. Und mit dabei waren zwei unserer drei Richard-Darsteller, nämlich der Sänger Christoph Filler und der Schauspieler Sören Kneidel. Richard III. Ist ein Schauspiel eines der Historiendramen von William Shakespeare, also einer der Schlusspunkt einer Tetralogie, in der Shakespeare die Rosenkriege, also die Auseinandersetzungen zwischen den Adelshäusern York und Lancaster im 15. Jahrhundert in England auf die Bühne gebracht hat. Und diese Rosenkriege sind eine unglaublich intensive, blutige, bürgerkriegsartige Auseinandersetzung zwischen zwei Fraktionen gewesen, in deren Zuge ein König gestürzt worden ist, im Grunde genommen zwei Adelshäuser sich gegenseitig ausgelöscht haben und Richard III. Ist der blutige Schlusspunkt dieser Tetralogie. Richard III. Ist als Figur Shakespeares Versuch, so etwas wie das absolut Böse auf die Bühne zu bringen. Ich denke, wir werden uns gleich darüber unterhalten, was das genau bedeutet. Das Stück an sich ist ein Stück ohne Musik oder nur mit den Einlageliedern, die Shakespeares Theater zu seiner Zeit natürlich hatte. Henry Purcell hat viele Shakespeare-Stücke für die Bühne bearbeitet. Er hat Musik zu vielen Stücken geschrieben. Timon von Athen gehört dazu. Der Sommernachtstraum, das gehört dazu in der Bearbeitung als The Faerie Queen. Aber er hat keine Musik zu Richard III. Geschrieben. Wir haben also eine Musik von einem wichtigen englischen Komponisten. Purcell ist die zentrale Gestalt des englischen Frühbarock, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, mit dem wichtigsten englischen Dramatiker, und man kann auch, glaube ich, bei Shakespeare durchaus sagen, dem größten Dramatiker der Weltliteratur zusammengebracht und haben geschaut, und wie daraus etwas Neues entsteht, was Neues daraus entsteht, ob das, Benjamin Bale hat es vor einigen Tagen bei einem Gespräch auf den Punkt gebracht, ob das eine Barockoper mit Shakespeare-Text ist oder ein Shakespeare-Stück mit Musikeinlagen oder etwas ganz Neues. Und das werden wir heute Morgen versuchen, Ihnen darzustellen. Katharina, dieses Projekt Shakespeares Richard III. Mit Musik von Henry Purcell hast du uns vor eineinhalb Jahren vorgeschlagen und wir waren spontan begeistert und haben zugegriffen. Warum wir das getan haben, darüber reden wir jetzt nicht, aber warum du es vorgeschlagen hättest, würde ich gerne von dir wissen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich gereizt, diese beiden Elemente, diese beiden, also gerade auch dieses Stück mit Musik aufzuladen? Warum muss Richard singen?
Warum Richard singen muss, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich dieses Stück immer geliebt habe. Für mich ist Richard der erste große Antiheld. Das ist der Vorläufer zu Iago, das ist der Vorläufer zu Macbeth. Ich finde, das ist auch der Vorläufer zu all den unglaublich genialen Lord Byron-Figuren zum Beispiel. Also es ist ein wichtiger Ausgangspunkt, auch im Denken und in der westlichen Literatur. Aber dadurch, dass es ein sehr frühes Stück von Shakespeare ist, kommen die Emotionen von Richard eigentlich sehr, sehr spät im Stück zu tragen, eigentlich gegen das Ende, wenn er versteht, seine Herrschaft neigt sich dem Ende zu, auf einmal kommt das Gewissen bei ihm heraus und auf einmal merke ich so etwas wie Emotionen. Davor ist es wirklich die Ratio, die vorherrscht. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, wäre es nicht toll, mit der menschlichen Stimme, die das Direkteste ist, was uns im Herzen überhaupt treffen kann, die Emotion von Richard vom Stückbeginn eigentlich mit dabei zu haben.
Nun ist Richard III. Der Prototyp eines Tyrannen, den Shakespeare da auf die Bühne stellt. Wir haben beim Vorbereiten des Stücks immer wieder gemerkt, es gibt Elemente von Populismus, von autokratischer Herrschaft, von einer ungeheuren Grausamkeit. Was macht die Faszination dieser Figur aus? Oder was fasziniert an dieser Figur, bevor er überhaupt Gefühle zeigt?
Natürlich ist ein Tyrann. Er geht über unzählige Leichen, aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass kein Tyrann bei Shakespeare ist eindimensional. Soll heißen, natürlich geht es um Populismus, aber es gibt für Richard keine politische Richtung, die er unbedingt auf die politische Bühne bringen will. Die Herrschaft ist, oder der Drang nach der Herrschaft ist unfassbar persönlich. Also ihm geht es eigentlich darum, herauszubekommen, wie tickt ein Mensch, der persönlich solche Minderwertigkeitskomplexe hat, dass er über Leichen geht, um an die Macht zu kommen. Und was bei Richard faszinierend ist, er wird von Beginn des Stückes an als, Zitat, deformiert natürlich dargestellt. Alle sprechen darüber, dass sein Körper deformiert ist. Und er ist der dritte Sohn im Bunde dieser York-Brüder. Also er ist eigentlich Prince Harry Nummer 3, sozusagen, modern gesprochen. Er ist der Spare vom Spare. Das heißt, er ist deformiert, er ist der Spare vom Spare. Eigentlich hat er überhaupt keine Chance, an den Thron zu kommen, und dennoch schafft er es. Und er schafft es durch seine Eloquenz, seine Genialität und seine Verführungskraft. Und das ist schon faszinierend.
Und diese Frage, an welcher Stelle der Thronfolge stehe ich, wen muss ich wann aus dem Weg räumen, damit ich eben nicht einen Schritt nach hinten rutsche, sondern noch einen Schritt nach vorne, wird ja im Stück auch immer wieder thematisiert. Du hast gerade die Verführungskraft angesprochen. Ich glaube, es ist ja auch noch ein weiteres Element, was dich immer sehr beschäftigt hat, nämlich wie Richard mit dem Publikum umgeht.
Ich glaube, das ist das einzige Stück von Shakespeare, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das einzige, das ich kenne, das damit beginnt, dass der Protagonist auf die Bühne tritt und mit einem Monolog an das Publikum beginnt und sagt, nun ist der Winter unseres Missvergnügens, soll heißen, wir alle sitzen in einem Boot, der Krieg ist endlich vorbei, kommen Sie mit mir mit, meine Damen und Herren, kommen Sie mit mir auf dieses Abenteuer der Machtergreifung. Das heißt, es ist eigentlich eine Publikumsverführung vom ersten Wort an bei Shakespeare. Und das ist natürlich bewusst gesetzt. Das ist auch ein politisches Mittel und auch ein dramaturgisches Mittel seinerseits.
Und der Zuschauer wird immer wieder wie ein Komplize mit einbezogen. Der Zuschauer weiß von vornherein, was dieser Richard vorhat. Und das ist natürlich auch eine Theaterspielweise. Also es ist keine geschlossene vierte Wand, sondern Richard ist fast wie so ein Conferencier, der immer wieder mit dem Publikum agiert.
Absolut, und ich glaube, das ist vielleicht, da muss mich Sören gleich korrigieren, aber vielleicht so eine Art neue Herausforderung oder eine alt-neue Herausforderung an den Darsteller. Eben, es gibt zu Beginn des Stückes keine vierte Wand. Man muss genug Mut haben als Darsteller, um direkt mit dem Publikum zu kommunizieren, um den Kontakt zu suchen, den Kontakt nicht zu scheuen und auch auf das Publikum zu vertrauen und sich auf das Publikum zu freuen, es mitzunehmen. Und diese Herausforderung müssen sich alle drei Richards bei uns stellen.
Sören, um nochmal kurz bei diesem Eröffnungsmonolog zu bleiben. Ich weiß nicht, ob man den auf Schauspielschulen lernt, aber es ist einer der bekanntesten Shakespeare-Monologe überhaupt. Richard III. Ist, ich glaube, für Schauspieler so ein bisschen was für Tenöre Tristan Isolde ist. Also eine große Rolle mit großen Vorbildern. Nun spielst du als einer von drei Richards. Trotzdem hast du diesen Eröffnungsmonolog. Wie geht's dir mit dieser Drittelrolle als Richard III., der nur einer von dreien ist?
Also erstmal ist in unserer Fassung ja der Eröffnungsmonolog aus dem Originalstück. Ja, jetzt ist der Winter unseres Missvergnügens. Nicht ganz der Eröffnungsmonolog, sondern da ist ein Monolog vorgeschoben aus Heinrich der V., glaube ich. Auch die Figur des Richards, die in diesem Stück vorkommt. Richard III. Ist ja sozusagen die Fortsetzung dieser Figur.
Das ist wie eine Netflix-Serie.
Genau, ja, genau. Das heißt, eigentlich gibt es zu Beginn eine Situation, wo es doch erstmal die vierte Wand gibt, sozusagen. Ja, und dann öffnet sich das in diesem Monolog. Und diese Figur zu dritteln halte ich sowohl, also ich halte das für sinnvoll, ich mag dieses Konzept sehr. Es ist beides, es hat, darin liegt eine große Freiheit für mich als Schauspieler, aber natürlich auch eine große Eingeschränktheit. Also was bedeutet das denn? Wenn ich alleine eine Figur anlege, ne, dann achte ich auf alles, also auf die Emotion, auf die Ratio, auf die Körperlichkeit. Jetzt haben wir das gedrittelt sozusagen. Und das wiederum bedeutet, inwieweit kann ich eigentlich alles drei bedienen? Ja, das ist so diese Suche danach. Oder inwieweit darf ich überhaupt so emotional werden oder muss ich das auslagern? Also das ist eine sehr, sehr spannende und komplexe Suche, weil es natürlich den schauspielerischen Prozess einerseits etwas beschneidet, beziehungsweise man sehr viel abgeben kann. Und das ist natürlich auch eine große Freiheit. Aber es ist eine große Suche.
Und natürlich auch eine andere Art von Arbeit. Also du hast viel, ich habe dich oft warten gesehen auf den Proben, weil Sänger ein andere Probengewohnheiten haben, der Rhythmus anders funktioniert.
Ich finde das toll. Was für eine Kraft und was für ein Pathos in der Oper steckt, ist für mich total toll. Also im Schauspiel, im Sprechtheater, die Sachen, die ich fast ausschließlich gemacht habe, da scheut man sich so ein bisschen vor dem Pathos. Da versucht man oft sehr, kommt natürlich auf Regie-Teams an, auf Spielweisen und so, aber bloß nicht zu dick. Bloß den in Anführungszeichen falschen Ton meiden. Und das ist, also, dass wir hier die Möglichkeit haben, groß zu sein. Und also, ich meine, die Musik, die erfordert ja eine gewisse Größe. Und das ist einfach, also, das liebe ich. Ich bin total musikaffin und habe sowas Ähnliches, also in der Form, ja, vielleicht bei Iphigenia auf Tauris oder so erfahren, was auch sehr, sehr groß und sehr pathetisch ist. Aber die Kraft der Musik und die Kraft der Form, die finde ich, also ich liebe das. Ich liebe das, ja.
Es ermöglicht Pathos, weil der Gesang automatisch ein gewisses Pathos hat.
Ja, und ich meine, da sitzt ein Orchester oder eben Musik und die hat schon Wumms und dann kommen, also da kann man gar nicht spielen so. Ich glaube, ich sterbe gleich. Also das muss schon irgendwie so, das ist schon toll, als Kunstform zu lesen, ne? Als eine Art darstellend zu spielen. Ja, und das ist großartig.
Und ich glaube, das hat auch was Shakespeare-haftes. Entschuldigung. Also mein Verständnis von Shakespeare als eben nicht, ich bin irgendwo auf einer dunklen Bühne, es ist ein Spot auf mir und ich übergrüble aus mir heraus, ob es sein oder nicht sein soll, sondern ein offenes Kommunizieren mit dem Publikum, die dir in die Augen schauen und zusammen auf die Reise gehen. Und das bezweckt die Oper, die Musik fordert das von euch. Eben für mich hat es was ursprünglich Shakespeare-haftes.
Ja, ich habe natürlich auch Sehnsucht nach Grübeln und so, ne? Und da so sitzen und sagen, ja, und das ist auch so toll, weil wir ja hier sozusagen eine Hybridform kreieren. Da merke ich dann, ach so, ich habe gar nicht den Platz oder den Raum jetzt hier 10 Minuten zu grübeln, weil zack, 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 die Musik läuft schon und ich muss den Takt erwischen oder eben so mich dem unterordnen, dass es organisatorisch, spielerisch und pathetisch, ne, wirklich, also kommen Sie auf jeden Fall vorbei. Ich finde, das lohnt sich anzusehen.
Na, und das Grübeln oder beziehungsweise bestimmte Funktionen des Stückes finden ja auch in der Musik statt. Eine Szene, bei der für uns ganz schnell klar war, dass Richard da singen muss, ist die Szene, die Verführung von Lady Anne. Das ist eine der großen Szenen bei Shakespeare, von der man oft gar nicht so richtig versteht, warum es sie eigentlich gibt. Also Richard ist gerade dabei, seinen jüngeren Bruder George Clarence aus dem Weg zu schaffen, indem er ihn verleumdet bei dem ersten Bruder, bei Edward IV. Und sagt, dieser ein Mann, dessen Name mit G anfängt, wird einen Anschlag auf dich verüben. Alle glauben, es ist George mit G, aber in Wirklichkeit wird es der Herzog von Gloucester, also Richard, mit G sein. Und während diese Intrige läuft und während George bereits im Tower sitzt, verführt Richard Lady Anne, die Witwe des früheren Thronfolgers Edward, also dem Sohn von Heinrich dem VI. Ist. Er verführt eine Frau, die er eigentlich gar nicht kriegen kann, aus Gründen, über die wir gleich noch reden wollen. Und es ist eine ungeheure musikalische Szene, eine Szene mit einem ganz großartigen Rededuell. Und wir wussten, das kann kein Opernsänger sprechen, da muss man singen. Christoph, du singst eine Arie, die für einen ganz anderen Kontext geschaffen ist, die eigentlich erstmal für sich steht. Was verändert sich denn eigentlich bei so einem Stück, wenn es plötzlich in einen dramatischen Kontext kommt und du als Figur diese Arie singen musst?
Also ich finde, der Opernsänger hätte das auch sprechen können. Nein, aber es ist sehr gut gelöst, dass vorher unser lieber Schauspieler den Part erstmal übernimmt und das in meinem Fall die Stimme und eben die Emotion dann schlussendlich Lady Anne verführt. Ich fand es sehr überhaupt nicht subtile Art und sehr offensive Art, aber sie kann sich dem nicht entziehen und das ist sehr spannend. Und wie du gesagt hast, die Nummer ist überhaupt nicht für einen Bass oder einen Bariton, wie ich es bin, geschrieben, sondern für eine Frauenstimme. Und das ist generell bei sehr vielen meiner Nummern, die ich zu singen habe in diesem Stück so, was einerseits eine gute Möglichkeit bietet, weil es gibt keinen Vergleich und ich bin der Erste, der es so machen darf. gerade in diesem Kontext, in diesem Stück. Und andererseits ist es schwierig, weil es eben nicht für meine Stimme geschrieben ist. Also man muss sich dem sehr öffnen und sich mit dem auseinandersetzen, wie singe ich das jetzt überhaupt, rein technisch und rein stimmlich. Die Komponisten wussten schon, für welche Stimme sie was schreiben und wie sie schreiben. Und für einen wirklichen barocken Bass wäre diese Nummer eigentlich nicht singbar. Und jetzt bin ich kein barocker Bass, aber erfülle hier die Aufgabe dieses Bass oder dieses Baritons hier. Und es ist eine schöne Aufgabe und es ist sehr spannend, diesem ganzen Prozess sich zu widmen. Ja.
Worin unterscheidet sich denn die Musik von einem Bass und einem Sopran in der Zeit? Wir haben beim Auswählen der Stücke tatsächlich auch das Problem gehabt, ganz viele der guten Nummern und ganz viele der Nummern, in denen es um Liebe geht, ist für hohe Stimmen geschrieben. Vielleicht hat man Bessen damals nicht das Lieben zugetraut, aber was ist typisch für eine Frauenstimme, was du hier imitierst mit der Stimme?
Naja, es geht um, früher wurde ganz klar in Bildern unterschieden. Bässe waren schon immer die tiefe Stimme, war schon immer das Böse oder das Dämonische und Bedrohliche. Und deswegen haben Bässe, glaube ich, niemals in der Literatur Liebesarien, glaube ich, gesungen. Oder ich weiß nicht, muss uns Benjamin aufklären, ob es auch Liebesarien aus dieser Zeit für Bässe gibt. Und umgekehrt, natürlich ist die vermeintlich verletzliche weibliche Stimme eher gedacht für schöne Melodien und für einlullende oder für, ne, schöne melodische Bewegungen. Und ich liebe es sehr zu singen. Diese Nummer und auch die Schlussnummer des Stücks sind extrem fordernd für mich als Sänger, aber es ist extrem schön, als Bariton diese Mezzosopran- bzw. Sopran-Arien zu singen.
Ich wollte noch mal was zu der Arie bzw. zu der Szene, in der die Arie läuft, sagen. Das ist eine zentrale Szene in dem Stück und du hast es gerade schon gesagt, die ist ellenlang und der Inhalt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich versuche das kurz zusammenzufassen. Richard kommt zu Lady Anne und sagt, willst du mich nicht heiraten? Und dann sagt sie, wie kommst du drauf? Du hast meinen Mann umgebracht.
Ich verabscheue dich.
Ich hasse dich und du hast meinen Mann umgebracht. Ach so, ja, aber ich habe den ja nur umgebracht, weil ich dich heiraten wollte. Und dann sagt sie, ach so, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, dann...
Genau so läuft es bei Shakespeare ab.
Dann, ja, lass uns das doch machen. Und das würde man niemals, also ich habe mich gefragt, warum ist diese Szene eigentlich immer drin? Weil also jeder, der bei Verstand ist, würde sagen, das kann die doch nicht machen. Also die ist ja nicht ganz beieinander, aber so darf man natürlich eine Figur nicht erzählen. Aber diese Szene ist so wichtig, die ist gleich die zweite Szene, gleich in der Exposition, um zu zeigen, was der Richard eigentlich kann. Also der kann alle einwickeln, alle verführen, alle manipulieren. Und das findet in dieser Szene eben auf eigentlich eine bestechende Art und Weise. Ja, er besticht sie sozusagen. Und es ist total uninteressant. Also es ist eine tolle Szene, toll geschrieben, tolle Wendepunkte, aber die Glaubwürdigkeit dieser Lady Anne verliert da total. Und das Schöne ist, in unserer Setzung, dass da alle drei Richards alle Register ziehen. Ja? Also der Tänzer versucht es auf eine körperliche Art und Weise. Der Text ist etwas Rationales, was stattfindet. Und das, was dann letztendlich sticht, ist, wie du auch gesagt hast, die Emotion, die Singstimme. Ja? Also das ist dann sozusagen die Szene komprimiert, um zu zeigen, eben dieses Konzept der drei Richards da zu etablieren. Und das finde ich eigentlich gelingt ganz gut.
Und natürlich auch, um die Macht der Musik zu demonstrieren, denn davon handelt Musiktheater ja immer, dass Musik eben Vorgänge beglaubigen kann, die mit der Sprache möglicherweise nicht glaubhaft wären. Benjamin, was sind diese Songs, wo kommen die her und für welchen Anlass sind die eigentlich geschrieben worden? Weil es sind ja nicht die Arien aus seinen Theaterstücken, die Musik, die wir gerade gehört haben.
Die Plan für die Musik, dass wir in diesem Stück gewählt to choose, ist das Musik von Purcell, das nicht normalerweise theatrisch gespielt, weil es gibt in den sozusagen allgemeinen Opernrepertoire Dido und Aeneas, The Fairy Queen und King Arthur. Aber es gibt so viele andere Theatermusik von Purcell, das ist fast nie gespielt oder geturnt. Aber Purcell hat sehr viel auch für die Schauspielhaus komponiert, also sozusagen incidental music. So wir suchen für diesen Projekt Musik von Purcell. Das ist alles so wunderbar von Purcell, aber nicht so gut bewusst. oder nicht so gut kennengelernt. Nicht so
bekannt.
Ja, nicht so bekannt, nicht so bekannt, that's what I mean. Und auch Musik von den from the sacred world.
Also geistliche Musik?
Geistliches Musik, also nicht nur Theatermusik. Und auch für diese Songs, das ist sozusagen Salonmusik. Das ist so Musik in die Nähe von, das ist wahrscheinlich die frühe Kantaten von Handel mit nur Continuo und Stimme. Es ist oft nur 10 Minuten, aber ein kleines Opern oder kleine Szene. So auch mit diese kleine Gesänge ist auch wie ein kleines Szene. Und es gibt auch so viele Tanzmusik von Purcell. Und das passt gut auch mit unserer Produktion. Es gibt so viel Tanz, auch nicht nur Gesang.
Wenn man am Theater das bekannteste Stück von Henry Purcell aufführt, nämlich The Faerie Queen, dann hat man 2 Stunden Musik und man hat ein Stück, was dazu gehört, das eine Bearbeitung von Ein Sommernachtstraum von Shakespeare ist. Und wenn man das zusammenlegt, stellt man fest, dass die Musik mit dem Text überhaupt nichts zu tun hat. Dass zwar, dass es Feen gibt, die singen, und Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben jeweils eine Arie, aber Demetrius und Hermia und wie sie alle heißen, haben überhaupt nichts zu singen. Und jedes Theater fängt dann an, irgendwie zu gucken, ob nicht die Arie des Frühlings doch eine schöne Arie für Helena sein könnte und so weiter und so fort. Eigentlich haben wir das Gleiche gemacht, auch wir hatten ein Shakespeare-Stück, nur dass wir uns die Musik selber zusammengestellt haben. Wie seid ihr beide vorgegangen zu diesem langen Shakespeare-Drama und diesem Riesenwerk von Henry Purcell, für die richtige Situation die richtige Musik zu finden? Das ist eine Frage, glaube ich, an euch beide. Aber Ben, ich glaube, du musst anfangen, weil du hast sehr viel gehört und sehr viele Noten gesichtet.
Ja, die Prozess, um unsere Musik zu bekommen, war nicht einfach. Wir haben mit einer Spotify-Playlist von 5-6 Stunden Musik zu compile und dann mit Katharina und Kai zu hören, was klingt gut und was ist mit unserer mit jeder Szene passt gut oder nicht. Aber ja, es ist nicht einfach. War für mich das Ziel war zu enden mit einem Stück, das Purcell komponiert würde. Also Purcell leider nur 31 Jahre gestorben wird. Das war eine kurze Leben als Mozart. Aber ja, the idea was to see if we could imagine that actually this is by Purcell. Aber was du hast gesagt, dass ja in Faerie Queen die Musik ist nicht immer mit dem Text oder mit dem Stück. So was ist ganz anders hier ist, dass wir versuchen oder hoffen, dass die Musik, was wir singen, ist sehr in der Nähe von dem Text und von der Geschichte.
Ja. Ja, genau. Ich glaube, es war das Ziel, dass wir dramaturgisch zuerst geschaut haben, welche Szenen, welche Sequenzen aus Richard III. Sind notwendig, um das Stück zu erzählen. Und welche Szenen eignen sich auch dazu, sie auch mal ein bisschen aufzubrechen, um sie musikalisch vielleicht, große Anführungszeichen, ohne Shakespeare gegenüber kritisch zu sein, noch etwas anzureichern mit dem, was vielleicht nur Sprache nicht kann. Das heißt, erstmal wussten wir, was wir erzählen wollen, und dann kam die Musik dazu, die dann gesagt hat oder determiniert hat im Grunde, wie wir es erzählen wollen. Und Benjamin hat von Anfang an irgendwie etwas sehr Wichtiges und Inspirierendes gesagt, hat gesagt, lass uns bitte nicht eben einhergehen und Hits aus Faerie Queen und Dido nehmen, weil dann müssten wir Dido und Faerie Queen spielen. Lass uns doch Musik nehmen, die nicht jeden Tag von Purcell gehört wird, die sich aber, wie wir beide finden, absolut lohnt, gehört zu werden.
Ich würde nur so sagen, also, wenn man diese Musik außer den normalerweise Kontext nehmen, das kann auch interessant sein.
Ja.
Ja. Und während der Probenzeit, weil dieser Prozess ist auch nicht so genau eine Art. So, wir haben sehr viel präpariert, aber in der Probenzeit, das ist nicht so gut. Wahrscheinlich die Nummer 20 ist besser nach der Nummer 25. Oder das ist zu lang, das ist zu kurz. Oder auch für unsere Solisten, ein Stück ist zu hoch, zu tief. So, wir haben sehr viele am Umbau gemacht, ja.
Also keine Sorge, es wird einige Stücke dann doch in dem Abend geben, die sie wahrscheinlich wiedererkennen. Und ich würde sagen, mindestens ein Stück, das sie auch dann wiedererkennen, wenn sie noch nie etwas von Purcell bewusst gehört haben. Es gibt ein Problem in der Musik, neben dem, was Christoph vorhin angesprochen hat, dass es wenig Musik für tiefe Stimmen gibt. Die Musik des 17. Jahrhunderts tut sich sehr schwer, böse Gedanken, also das Böse auszudrücken. Wie habt ihr das Problem gelöst? Was für Musik hat eine böse Figur? Oder wie muss man mit dieser Figur umgehen, dass sie mit der Purcell-Musik funktioniert?
Also ich glaube, Bösartigkeit kommt ja nicht nur in Händels Rache-Arien daher. Also ich glaube, schon wieder, ich klinge so kritisch. Ich meine das gar nicht so, aber das ist eine plakative Bösartigkeit. Das ist eine Bösartigkeit, die sich offenbart, ohne dass man zweimal darüber nachdenken muss. Ja, das ist der Bösewicht, der will was Böses, Punkt. Was wir versucht haben, ist Shakespeares Figur hoffentlich gerecht zu werden und zu sagen, er ist ja nicht nur zweidimensional böse, Punkt. Ich glaube, das interessiert ja niemanden. Sondern wir haben nach unterschiedlichen Emotionen bei ihm gesucht. Einmal ist es die Verführungskraft von Christophs Stimme. Die ganze Figur stirbt am Ende durch Christophs Stimme. Also das Loslassen vom Leben passiert durch die Stimme. Ein Bösewicht ist böse, weil er manipuliert, weil er verführerisch ist. Und ich glaube, so sind wir in die Figur rangegangen. Natürlich hat Christoph auch ein paar größere, ausladendere Bassarien, die auch mal aggressiv daherkommen. Das ist auch Teil von Richard, aber es war schon die Aufgabe, unterschiedliche Emotionen reinzulegen.
Ich klinke mich kurz ein, also absolut. Wir haben eher, finde ich, zumindest in der gesungenen Form von Richard, mehr die subtilen und weichen Töne reingebracht, beziehungsweise ja, weiche Töne, aber mit subtilem oder mit Subtext auf eine böse Art gesungen. Ja? Also auch diese Verführungsnummer habe ich jetzt nur angedeutet, wie sie schlussendlich dann von mir ausgedrückt wird. Die wird also szenisch tatsächlich dann in einem sehr psychodämischen Modus dann quasi gesungen. Ja, und so kann man sich natürlich Musik zunutze machen und sie einfach umdrehen, verwenden, lieblichen Inhalt, aber sozusagen böse gesungen oder böse dargestellt. Da reichen teilweise schon Blicke oder einfach nur die Art, wie man den Text dann spricht, also oder wie man ihn singt. Und dann wird es auf einmal zu einem bösen, zumindest Stück mit bösem Inhalt, aber keine, ich bin jetzt ein böser Bass und jetzt singe ich eine Donnerarie oder wie auch immer. Ne? Also ich habe im Herbst letzten Jahres Polyphemo also Archide von Haydn gespielt, eine einaktige Oper, und da war ich der Polyphemo. Das ist ein Zyklop, der halt einfach nur auf die Bühne donnert und halt brüllt. Ne? So wurden halt Bässe früher halt dargestellt. Ne? Und will man halt hier gar nicht und war auch gar nicht notwendig. Also ich finde, man kann es damit vergleichen. Auf der Bühne kann man keinen König spielen, sondern die anderen müssen den König spielen. Und ich finde, es hat auch etwas mit dem Bösen zu tun. Also die anderen müssen das Böse spielen und Angst vor dem da haben. Dann ist der automatisch böse, ohne dass der böse spielen oder singen muss.
Also die Flexibilität der Musik kommt eigentlich dem Facettenreichtum der Figur extrem entgegen und ist eine Farbe daran.
Ganz genau, absolut. Und was wir hier einfach machen, ist eben nicht plakativ den Inhalt dieses Stücks, das ja gar nicht Richard III. Eben ist oder halt Richard ist, sondern halt ganz andere Stücke mit ganz anderen gemeinten Inhalten für uns nehmen, adaptieren und inhaltlich komplett anders darstellen.
Wir haben jetzt 4 Wochen mit einem Cembalo und einem E-Piano probiert. In der letzten Woche kam dann die Band dazu, also 2 Lauten, das 2. echte Cembalo, eine Viola da Gamba, ein Violoncello. Jetzt werden noch mehr Musiker dazukommen, auch ein Schlagzeuger. Wie sehr entwickelt sich die Musik noch jetzt in den Proben? Also reagiert ihr auf das, was auf der Szene passiert? Wird es noch ein kreativer Prozess in der letzten Woche oder bist du komplett fertig?
Nein, das ist immer ein Prozess, und für mich ist es wichtig, dass wir erreichen auch nicht so früh oder nicht so spät zum Premiere. So, wir haben gestern und vorgestern nur das ganze Orchester ohne Sänger, ohne Bühne, und diese, also sozusagen Orchester alleine Probe. Diese Probe sind so praktisch, und so ist es eine hin und her zu bogen und die Dynamik und Phrasierung. So, das ist mehr für das Orchesterspieler, der wunderbare Bach-Konzert Wien. Es ist ein Orientation Day. Aber morgen ist die Sitzproben, so dass mit dem Sängen und Orchester zusammen ohne die Bühne. Und die Sänger lieben diesen Proben, weil they don't have to act, nur singen. So dann wir können alle musikalische, also Reagierung und Verständigung zwischen Bühne und Graben. Und dann in dieser Woche kommt die Bühnenorchester und die Endproben für unsere Premiere.
Warum ist Richard bei Shakespeare deformiert und was bedeutet das für die Figur?
Richard ist bei Shakespeare deformiert, weil seine Seele deformiert ist. Es ist so ein bisschen die Renaissance-Vorstellung von, wenn man eine schwarze Seele hat, wirkt es sich auf einen Körper aus, der Anführungszeichen nicht perfekt ist. Das zieht sich aber auch irgendwie ins 18. Jahrhundert zu Schiller rüber. In den Räubern ist Franz deformiert, weil er böse ist. Das ist die einfache Erklärung. Die interessantere Erklärung ist, und ich glaube, die ist bei Shakespeare auch drin, die große Frage danach, wie sehr ist Richard überhaupt deformiert? Und wie sehr möchte die Gesellschaft ihm einreden, dass er deformiert ist? Er selbst spricht im Richard dem Dritten selbst recht wenig über seinen deformierten Körper. Die Beleidigungen seinem Körper gegenüber kommen eigentlich immer von außen. Und die Debatte über diesen Körper, die endet auch im Nirgendwo im Grunde im Richard. Andere Themen werden wichtiger, Themen wie eben das, was er, seine Entscheidungen, die er trifft, wie er die Menschen manipuliert, die Leichen, über die er geht. Aber die Frage hängt natürlich immer im Raum, ist das ein kompensatorischer Mechanismus? Ist das ein Mensch, der so sehr fertig gemacht wurde, dass er gegen die Welt ausschlägt? Oder ist es jemand, der eigentlich mit der sogenannten Deformierung fertig geworden ist und es ist die Welt, die damit nicht fertig geworden ist?
Also erstaunlicherweise hat ihn der Buckel und der verkrüppelte Arm ja überhaupt nicht daran gehindert,
das zu erreichen, was er erreicht hat.
Ja, einen König zu töten, und zwar eigenhändig. Der Buckel ist aber auch verbunden mit einem Verhältnis zu der Mutter, denn Shakespeare setzt voraus, eine Mutter, die ein Kind zur Welt bringt, was schon bei der Geburt Zähne hat und Haare hat, dieses Kind kann man nicht lieben. Das ist ja eine starke Behauptung und auch eine Behauptung, die uns heute sehr befremden würde.
Ja. Aber auch dort, finde ich, ist die Diskussion bei Shakespeare interessant. Die Mutterfigur, sie widmen sich eben diesem anscheinend ja so verkrüppelten und schrecklichen Sohn über extrem lange Strecken in diesem Stück. Und ich glaube, das ist nicht nur, weil das Stück Richard der Dritte heißt. Da ist eine ganz besondere Beziehung zwischen dieser Mutter und diesem Kind. Sie scheint ihn so sehr zu hassen, dass sie ihn eigentlich, müsste sie sagen, es ist eine Hassliebe. Sie liebt diesen kleinen Verkrüppelten, sie kann es sich aber nicht leisten, ihn zu lieben. Sie muss ihn hassen. Er ist aber der letzte Sohn, der ihr am Ende des Stückes bleibt. Ich glaube nicht, dass es eine Schwarz-Weiß-Beziehung ist. Ich glaube, würde die Gesellschaft es ihr erlauben, diesen Sohn zu lieben, würde sie ihn lieben. Und einiges hätte nicht so stattgefunden, wie es stattgefunden hat. Aber das ist eine idealistische Vorstellung. Aber es ist keine Schwarz- und Weiß-Beziehung.
Aber um doch nochmal auf den Buckel zurückzukommen, mit der Besetzung durch drei Darsteller bist du natürlich der Buckel-Thematik auch ein bisschen ausgewichen, die ja in England gerade eine große Rolle spielt. Also die Frage, darf ein nicht behinderter Schauspieler überhaupt Richard III. Spielen, wird in England durchaus diskutiert. Wir haben ganz andere Lösungen und Möglichkeiten gefunden. Wie geht ihr mit dieser Buckel-Thematik um, darstellerisch?
Das ist eine ästhetische Überhöhung, die wir gefunden haben. Also dieser Buckel wird ausgedrückt durch ein Kostümteil, durch ein Wildschwein, den wir drei immer an unterschiedlichen Stellen auf der Schulter tragen, um die Verformung oder Deformierung oder so zu zeigen. Das ist auch gut, glaube ich. Also ich finde die Diskussion, also das ist eine Diskussion, die man da aufmacht, was darf ein Schauspieler oder eine Schauspielerin eigentlich spielen und was nicht, ist ein Riesenfass, kann ich auch überhaupt nicht beantworten, aber ich kann nur sagen, dass es natürlich auch schön ist, jetzt dass wir drei jetzt nicht irgendwie mit krummem Rücken und irgendwie hinkend hier rumlaufen. Ja?
Also, was ja respektloser wäre, aus meiner Sicht.
Wahrscheinlich respektloser, ja.
Und also wir spielen keinen Krüppel.
Genau.
Das war ja das Ziel, das zu vermeiden.
Das muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Die Diskussion ist deswegen im englischen Theatersystem wesentlich brisanter als im deutschsprachigen, weil im englischen Theatersystem viel realistischer gespielt wird, also viel stärker ein realistisches Theaterverständnis da ist, als in Deutschland oder Österreich, wo Theater als Kunstform viel mehr überhöhen kann. Und im Grunde genommen ist ja auch die Behinderung von drei Männern, die eine Figur spielen, eine Art von Behinderung, die er zum Teil ja auch spielt.
Ja, genau, absolut. Und ich glaube auch an die Kraft des Wortes oder der Imagination, also Theater und in dem Fall Oper oder Theoper.
Musiktheater
lebt ja durch die Behauptung, ja. Und wenn man sagt, der ist jetzt ausgeschlossen, dann kann man das, glaube ich, auch einfach annehmen und muss gar nicht mehr weiter darüber nachdenken. Aber wir haben Wege gefunden, das natürlich auch zu thematisieren.
Und ich glaube vor allen Dingen über die Körperlichkeit des Tänzers von Fabian, der heute nicht da ist. Da lagern wir schon viel aus von der Diskussion über den Körper.
Also auch da ist die Dreiteilung etwas, was ganz viel Erzählen möglich macht. So wie die Emotion ein Teil dieser Dreiheit ist, ist die Frage, was für einen Körper habe ich und wie gehe ich damit um, ebenfalls ein Teil von diesen drei Richards. Richard, der Dritte, muss natürlich fallen, weil bei Shakespeare alle Tyrannen aufsteigen und wieder fallen. Im Stück ist es so, dass wie oft in diesen Historiendramen von Shakespeare große Truppen gesammelt werden. Graf Richmond, einer der wenigen Überlebenden aus der Lancaster-Familie, kommt von Frankreich her, sammelt große Heeresverbände, die auch dann gemeldet werden in einer sehr, sehr grotesken Szene. Aber eigentlich ist das nicht wirklich das Ende dieser Figur, Richard III., der ja fast ein bisschen in sich zusammenfällt. Wie würdet ihr das als Darsteller und du als Regisseurin beschreiben? Wie ist das Ende eines Menschen, der immer nur an die Macht wollte? Oder wodurch wird dieses Ende auch ausgelöst?
Wahrscheinlich wie bei jedem anderen Menschen, durch sich selbst. Am Ende ist, also man kommt alleine auf die Welt, man stirbt alleine. Am Ende ist es ein Kampf mit sich selbst, bei dem man zugrunde gehen muss. Jeder von uns. Die einzige Frage ist, glaube ich, die Shakespeare deutlich macht, wie qualvoll wird das Ende? Wie schrecklich war das Leben? So schrecklich wird auch der Tod. Das ist vielleicht auch sehr idealistisch gedacht. Aber was bei Shakespeare auch, finde ich, herauskommt, ist, zum Schluss hält dieser Graf Richmond, der im Stück Richard tötet, einen Monolog. Und dieser Monolog, finde ich, ist unfassbar schlecht. Also das ist langweilig bis zum Gehtnichtmehr. Das ist ein schreckliches Stückende. Man denkt sich, das also so antiklimaktisch kann doch Shakespeare gar nicht schreiben. Und ich glaube aber, dass es bewusst so ist. Die Hauptfigur heißt Richard. Was Shakespeare wirklich interessiert, ist Richard und auch Richards Untergang und nicht dieser neue Pseudo-Engel-gleiche Hoffnungsträger Richmond, der daherkommt.
Richards Welt beginnt einfach immer mehr zu bröckeln und zu zerbrechen in allen möglichen Facetten. Er leidet unter der Krone und auch unter der Beziehung zu seiner Mutter und also unter vielen Aspekten leidet er einfach. Und wie gesagt, ich möchte das Ende jetzt nicht verraten. Ja, ich singe die letzte Arie des Abends, das letzte Stück. Eine extrem bewegende, ich sage jetzt mal Nummer, gar nicht mal Arie, aber extrem auffordernde Art und Weise, wie wir sie darstellen. Und es ist schön, dass wir drei Richards, so wie wir zu Beginn des Stückes auftreten, auch quasi wieder enden. Ich bin sehr froh darüber, dass wir ihn nicht sterben lassen in einer Kampfszene plakativ, sondern dass er an sich selbst zugrunde geht. Mehr möchte ich gar nicht verraten und dazu sagen.
Dann mache ich das. Genau, im Stück stirbt er auf dem Schlachtfeld. Da auch nochmal, da schlachtet er auch nochmal diverse Soldaten und Krieger ab. Also so viel zu körperlicher
Unfähigkeit.
Genau, ja. Aber genau, er geht nur um darauf einzugehen, an sich selber zugrunde, weil er nichts mehr hat, an dem man sich abarbeiten kann. Also er kommt auf die Welt und sagt, ich will, also hier die Welt ist mir nicht gut gestimmt, deswegen mache ich sie zu meinem Spielplatz, bis ich die Krone erlange. Kaum hat er die Krone, gibt es niemanden, keinen Gegenspieler, keine Gegenspielerin mehr. Und es bleibt nur noch sich selbst. Er hat sich nur noch selbst als Gegenspieler und daran zerbricht er dann auch. Genau, im Stück, im Originalstück auf dem Schlachtfeld, aber bei uns dann sozusagen an dem fehlenden Konterpart. Oder beziehungsweise an sich als Konterpart.
Und an der, es klingt auch sehr plakativ, aber an der Macht in dem Sinne, dass so die Macht hört sich gut an, sieht gut aus, die Krone ist glänzend, sobald man die Krone auf dem Kopf hat, fängt die Paranoia an. Sobald man oben angekommen ist, geht's nur noch abwärts. Und ich glaube, das ist auch Teil dessen.
Das war unser Podcast Probenzimmer zu dem Musiktheaterprojekt Richard III. Von William Shakespeare und Henry Purcell. Im nächsten Probenzimmer begrüße ich Sie wieder und dann wird es um Combattimenti mit Musik von Claudio Monteverdi gehen und wir begrüßen Sie dann ebenfalls wieder aus der Kammeroper.